Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um Wut. Um die Wut, die ganz offensichtlich viele Menschen empfinden, die sich an politischen Debatten wo auch immer beteiligen. Und natürlich kann man über vieles wütend sein. Da gibt es auch relativ oft Gründe dafür. Doch wenn Wut das Einzige ist, was vorzubringen ist, dann wird das gefährlich. Und vor allem dann, wenn sich die Wut nicht gegen Zustände richtet, sondern gegen Personen. Und zwar gar nicht mal gegen Personen, die irgendwie politisch handeln oder so, sondern gegen Personen, die andere Meinungen vertreten, andere Tatsachenbehauptungen vertreten, andere politische Konzepte präferieren. Und am schlimmsten wird die Wut, das können wir ganz eindeutig beobachten, wenn irgendjemand auch nur den geringsten Funken Humor erkennen lässt, wenn man über irgendetwas lacht beispielsweise. Oder wenn man zum Lachen Anlass geben will. Dann ist die Wut der Kritiker gleich ganz, ganz, ganz gewaltig. Und ich will mir heute ein paar Gedanken machen darüber, warum das so ist. Und deshalb heißt dieser Podcast Die Wut der Alternativlosen. Denn ich glaube, dass eine bestimmte Art zu denken die Grundlage für diese Wut ist, die man sofort ausstrahlt, wenn zum Beispiel ein paar Schauspieler ein paar mehr oder weniger witzige Clips zu einem Aspekt der Pandemiepolitik machen, die man aber auch ausstrahlt, wenn jemand auch nur mal eine Zahl in Frage stellt oder eine These oder einen Wirkzusammenhang, der von der Mehrheit geteilt wird. Zumindest von der Mehrheit derer, die sich öffentlich äußern. Allerdings, und das sage ich immer wieder, und ich glaube, da bin ich auch mit vielen entgegengesetzter Meinung, ich glaube, dass diese Humorlosigkeit auch über die publizierenden Gruppen und die Gruppen derer, die sich an der öffentlichen Diskussion beteiligen, sehr weit verbreitet ist. Und die Grundlage dafür, der Grund dafür und die Grundlage ist die Suggestion, die Autosuggestion sehr oft der Alternativlosigkeit. Deshalb die Wut der Alternativlosen, so heißt dieser Podcast. Und diese Alternativlosigkeit, die ja auch gerne politisch behauptet wird, hat verschiedene Aspekte, über die ich mir heute ein paar Gedanken mache. Menschen, die jeden, der eine andere Meinung vertritt, sofort als Feind ansehen und vor allem auf der persönlichen Ebene argumentieren, haben einerseits natürlich das Recht dazu. Es ist tatsächlich so, in Deutschland kann jeder fast alles sagen oder überhaupt alles, wenn kein Straftatbestand ist. Er muss mit den Konsequenzen leben und die sind vor allem die Wut und der Hass von denen, die andere Meinung haben. Die haben die andere Position aus einer mehreren Schichten von Alternativlosigkeit. Erstens glauben sie oft, dass ihre Meinung und die Politik, die sie selbst unterstützen, alternativlos ist. Dass also damit automatisch jeder, der etwas anderes behauptet oder auch nur etwas fragt oder auf nur einen Aspekt ihrer Politik ziemlich komisch findet vielleicht, dass der eines von beiden ist dumm oder gefährlich. Am besten beides. Denn natürlich, zu einer alternativlosen Politik, wer der Alternativen behauptet, der will ja die Regierenden zerstören. Oder wie die denken, der will die Gesellschaft zerstören. Das ist die Frucht des Denkens der Alternativlosen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Deshalb brauche ich auch mich mit den Argumenten gar nicht auseinanderzusetzen, sondern ich kann mich gleich mit der Person auseinandersetzen. Ich kann fordern, dass es dann Listen gibt von denen, die die falsche Meinung haben, das Falsche behaupten. Alles Mögliche kann ich dann behaupten. Und vor allem, und das ist das ziemlich Unappetitliche, ich kann mich dann wohl dabei fühlen, wenn ich das behaupte über andere. Und dazu ist die Grundüberzeugung, dass das, was ich selber denke, als derjenige oder diejenige, die diese Wut ausstrahlt und veröffentlicht und mit der Wut um sich wirft, dass ich eine alternativlos richtige Position habe. Und dass diese Position mit dem, was man wissenschaftlich, aber auch abgeleitet aus demokratischen und anderen Prinzipien denken muss, entspricht. Dann kann ich ganz leicht das Glaube, andere zu Feinden erklären. Mir bleibt dann praktisch jedes Argument offen. Bis zu ganz extrem eher abschneidenden und das macht dann nichts. Diese Überzeugung ist eine Grundlage dafür. Diese Überzeugung beruht natürlich auf einer sehr, sehr einfachen Denkstruktur. Nämlich, dass wenn ich ein Problem erkannt habe, auch über das Problem kann man mal unterschiedlicher Meinung sein, in wie groß das ist und ob das überhaupt besteht und inwieweit es besteht und sowas, aber dass dann erstens immer richtig ist, dass etwas gegen das Problem getan werden muss oder zur Lösung des Problems. Und dass dann zweitens der Staat, staatlichen Machtorgane, die demokratisch legitimierten staatlichen Machtorgane, das umsetzen müssen, das ist die zweite Ebene. Und dass drittens das, was dann dort beschlossen ist, richtig ist und nicht mehr diskutiert werden kann. Und das Diskutieren schädlich ist. Ich höre schon die Gegenmeinung zu dem, was ich jetzt hier sage. Man kann doch alles sagen, man muss nur mit dem Gegenwind leben. Ja, das stimmt. Und trotzdem hat diese Wut, mit der auf andere eingeschlagen wird, ihre Grundlagen in bestimmten Denkstrukturen. In der Denkstruktur der Alternativlosigkeit auf mehreren Ebenen. Erste Ebene habe ich schon gesagt, die eigene Meinung ist erstmal alternativlos. Man hat dann gar kein eigenes Verhältnis oder kein Verhältnis mehr zu sich selbst. Es ist ein sehr unaufgeklärtes Verhalten, ein sehr unaufgeklärtes Verhältnis. Ich kann gar nicht sehen, dass ich selber anders denken könnte oder dass ich zu anderen Ergebnissen kommen könnte. Ich spiele gar nicht mit Möglichkeiten in meinem Kopf, wenn ich jeden, der zu etwas anderem kommt, diskreditiere und mich dabei im Recht fühle. Das ist also sozusagen eine sehr eindimensionale und in sich selber verschlossene Denkweise. Eine Denkweise, die äußere Einflüsse, die Alternativen einfach ausschließt. Natürlich müssen wir in gewisser Weise bei vielen unserer Handlungen Denkalternativen auch ausschließen, sonst kommen wir gar nicht mehr zum Handeln. Das ist ohne Zweifel richtig. Aber wenn wir gar nicht mehr versuchen, uns ab und zu neben uns selbst zu stellen und zu denken, aha, so könnte man das auch sehen, dann werden wir schnell wütend, wenn es jemand anderes sieht. Wenn es jemand anderes anders sieht, Entschuldigung. Das begründet diese Wut, die ist in dieser Alternativlosigkeit, in diesem einfachen Denken, unabhängig davon, wie das nun in die Köpfe gelangt, dieses Denken. Das ist in diesem Denken begründet. Die nächste Alternative, über die ich hier reden will, ist die ganz klare Alternative zwischen Gut und Böse. Und wenn man auf der einen Seite ist, dann ist man nicht auf der anderen. Man hat gegen die andere jedes Recht, zumindest verbal und in Schriftform. Und Menschen gehören eindeutig auf die eine oder andere Seite. Das ist natürlich unglaublicher Blödsinn. Gerade in politischen Auseinandersetzungen, wo es nicht darum geht, Menschen zu ermorden oder zu töten, so geht es ja bei staatlichem Handeln auch manchmal, aber doch, hier geht es nicht darum, in diesen Diskussionen, sondern wo es darum geht, über verschiedene Konzepte zu diskutieren. Wenn ich dann ein Denksystem habe, das sozusagen dann immerhin zwei Alternativen kennt, nämlich eine gute und eine böse, aber nicht mehr. Und wenn ich das noch auf Menschen übertrage, denen man nicht zutraut, sie könnten hier diese Meinung haben, dort diese, hier haben sie vielleicht Zweifel und wissen gar nicht weiter oder denken noch drüber nach, wie es weitergeht, dann bin ich alternativlos im Denken und neige dazu, andere Menschen mit meiner Wut zu überziehen. Bevor ich hier noch wütend werde, kurz unser immer wiederkehrender Werbehinweis. Wenn Ihnen das gefällt, oder wenn Sie es zumindest spannend finden, was Sie gerade hören, dann können Sie für das gesamte audiovisuelle Angebot auf diesem Kanal bezahlen. Wie das funktioniert, finden Sie überall, wo Sie mir jetzt gerade zuhören, direkt darunter. Sie müssen das nicht, aber Sie können es. Ende der Werbeeinblendung und weiter im Text. Das war die zweite Ebene der Alternativlosigkeit. Aber wir kommen immer tiefer in die Alternativlosigkeiten hinein. Denn vor allem wird natürlich Wut über andere ausgeschüttet, wenn es um politische Entscheidungen geht. Wenn es also darum geht, Entscheidungen zu unterstützen, die alle, auch die, die nicht damit einverstanden sind oder die nur ihre Zweifel haben, zwingen, ihnen zu folgen. Oder bei denen der Staat dann Menschen zwingen kann, diesen Entscheidungen zu folgen. Weil sie von der Mehrheit beschlossen, von Bürokratien umgesetzt, von gewählten Vertretern beschlossen sind. Darum geht es ja. Und die ganz Wütenden, die alternativlos Wütenden, die glauben, dass praktisch alles auf dieser Ebene entschieden werden muss und dass es möglichst einheitlich entschieden werden muss. Einheit ist auch eine Form der Alternativlosigkeit. Staatliche Einheit, die Abneigung gegenüber sogenannten Flickenteppichen, ist auch eine Art der Alternativlosigkeit. Das ist nämlich der Wunsch, Alternativen auszumerzen. Alles, was vereinheitlicht wird, ist dann einheitlich. Das heißt noch nicht, dass irgendetwas gut oder schlecht erstmal ist. Aber es gibt jedenfalls keine Alternativen mehr. Wenn in ganz Deutschland alle Schulen nach einem einheitlichen Lehrplan unterrichten, dann gibt es keine Schulen mehr, die nach einem alternativen Lehrplan unterrichten. Ganz einfach. Dafür kann man alle möglichen Argumente bringen, aber an diesem Fakt kommt man nicht vorbei. Es ist also nicht nur so, dass das Denken dann alternativlos wird, dass das so sein soll, sondern es ist auch so, dass danach stärker Alternativlosigkeit herrscht. Das Vereinheitlichungsdenken ist ganz stark. Man kann auch gar nicht akzeptieren, dass in irgendeiner Stadt zum Beispiel oder einem anderen Bundesland oder einem Landkreis irgendetwas anders gemacht wird. Um Gottes Willen. Es muss einheitlich sein. Das ist eine der dümmsten Formen der Alternativlosigkeit. Man kann sich tatsächlich Situationen vorstellen, in denen bestimmte Handlungen mehr oder weniger alternativlos sind, auch auf der persönlichen Ebene. Aber die Forderung nach Alternativlosigkeit um ihrer selbst willen ist, ich entschuldige mich, aber ist alternativlos dämlich. Zu glauben, dass etwas besser wird, nur weil es einheitlich ist, und nicht aus substanziellen Gründen. Und dann weiter zu glauben, dass man immer vorher, gerade bei komplexen politischen Entscheidungen, überhaupt komplexen Entscheidungen, wüsste, was das Richtige ist. Vorab. Das ist wirklich traurig, dass Menschen so denken. Und das tut mir ja geradezu körperlich weh, muss ich sagen. Doch die Alternativlosigkeit der Wütenden geht noch weiter. Eine der Grundlagen der Wut ist, dass sie auch keine Alternative zu staatlichem Handeln überhaupt sind. Sie glauben, alles muss staatlich entschieden werden. Menschen können eigentlich gar nichts selber machen, außer sie werden einheitlich dazu aufgefordert. Alles andere ist irgendwie, da ist man dann kein richtiger Demokrat oder was auch immer. Oder in anderen Kontexten übrigens, um das nicht zu einsetzen, oder dann ist man kein richtiger Deutscher oder kein richtiger Christ oder irgend sowas. Das mag ja in der bestimmten Welt doch alles immer stimmen. Aber daraus sozusagen eine Wut abzuleiten auf die anderen, die anders ticken, um es ganz einfach zu sagen, da wird die Alternativlosigkeit gefährlich. Und da resultiert sie in Wut und in blinde Wut. Also die nächste Form der Alternativlosigkeit ist der Glaube bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, dass wichtige Entscheidungen nur durch die Staatsmacht getroffen werden könnten. Das ist natürlich offensichtlicher Unsinn, sowohl historisch als auch wenn man einfach mal über konkrete Maßnahmen nachdenkt. Wir haben also die Zerstörung von Alternativen durch Zentralisierung von Entscheidungen. Wir haben das Ausmerzen von Alternativen durch staatliches Handeln. Und in den Köpfen der Wütenden, die Alternativen beschimpfen oder Menschen, die auch nur ganz leise andeutend in einem witzigen Kommentar eine Alternative aufflackern lassen wollen. Denen haben wir keine Alternative zu ihren eigenen Positionen überhaupt. Wir haben etwas, was übrigens viele dieser Leute dann in irgendwelchen anderen Kontexten immer fordern werden. Wir haben überhaupt nicht den Ansatz und den Versuch, uns um eine alternative Weltsicht zu bekommen, zu versuchen, den anderen hineinzuversetzen. Das ist eine der Grundlagen der Kommunikation. Und das lässt man lieber aus. Nun habe ich schon viele Ebenen der Alternativlosigkeit, alternative Ebenen der Alternativlosigkeit diskutiert. Und nun zum Schluss noch zu etwas, was ich besonders abstoßend finde. Nämlich die Reaktion auf jede Form von Humor, jede Form von Zweideutigkeit. Humor lebt fast immer von Zweideutigkeiten, von mehrdeutigen Begriffen, von Situationen, die der eine so versteht und der andere so, also von Missverständnissen. So etwas lebt Humor. Es lebt auch davon, dass bestimmte Dinge einfach in ein Übermaß gesteigert werden oder ganz ignoriert werden. Von all diesem lebt Humor. Und wenn etwas gehasst wird und wenn etwas mit Wut begegnet wird in dieser öffentlichen Auseinandersetzung, die wir jetzt haben, ist es jede Art von Humor. Humor, Ironie ist etwas, was gleich mit der ganz, ganz großen Keule bekämpft wird. Da wird dann die Ehre von irgendjemandem oder das Erbe von irgendjemandem oder das Andenken von irgendjemandem beschmutzt. Und zwar deshalb, weil die Alternativlosigkeit in den Köpfen derer, die das tun, natürlich jeden, der es auch nur in Frage stellt, nicht mal irgendwie kritisiert oder nur sagt, wir können das anders betrachten, sofort als Feind sieht, als Feind für die eigene Stabilität, als Feind für das eigene Gutsein. Und das wird natürlich an denen, die Humor haben, den man schätzen mag oder nicht, der unterschiedliche Qualität hat, wie auch immer. Das wird an denen besonders ausgelassen. Denn dann ist das Schlimmste, weil natürlich jeder, der Humor hat, jeder, der etwas ironisch sieht, sich auch selber immer in Frage stellt. Selber in Frage stellen muss. Und damit ist es dann nicht mehr so einfach, alternativlos zu sein. Humor lebt von Alternativen. Ironie lebt von Alternativen, davon, dass die Dinge auch anders sein könnten Oder dass die Blickweise, die Analyseebenen auch anders sein könnten. Davon lebt Humor und davon lebt übrigens auch jede qualifizierte politische Auseinandersetzung. Natürlich kollidiert Humor mit der Forderung, wenn man irgendetwas kritisiert oder sich über irgendetwas lustig macht, müsste man natürlich auch immer sofort einen Gegenplan haben. Das und wieder ist es schon wieder doppeltes Missverständnis. Einerseits braucht man oft gar keinen Plan, sondern man kann vertrauen auf die Problemlösungsfähigkeit, die Intelligenz, die Kreativität der Einzelnen und kleiner Gruppen. Und andererseits ist nicht die Kritik an etwas deshalb zu verwerfen, weil kein Gegenplan aufgestellt wird. Ein Plan kann unsinnig sein, auch dann, wenn kein alternativer Plan vorliegt. Er kann zumindest teilweise unsinnig sein. Hier sind wir wieder zurück beim Glauben daran, dass nur allgemeine, zentrale politische Entscheidungen Probleme lösen können. Dass Flickenteppiche, auch widersprüchliche Entscheidungen, unterschiedliche Entwicklungen falsch sind. Das ist eine grundlegende Frage des Weltverständnisses übrigens. Die alternativlos Wütenden, die möchten die Welt gerne so einfach haben, dass sie gerade noch mitkommen und dass sie dann politische Entscheidungen bejubeln können oder die Kritiker selber wieder attackieren können an diesen politischen Entscheidungen. Doch die Welt ist viel komplexer und wenn sie immer weniger komplex gemacht wird durch Zentralisierung, durch Alternativlosigkeit, dann wird sie auch weniger frei und übrigens auch viel weniger schön. Vielleicht, das will ich gar nicht ausschließen, leben sogar viele Menschen dann irgendwie zufriedener. Aber das ist keine Zufriedenheit, die ich haben möchte. Das ist nämlich eine Zufriedenheit der wohligen Langeweile. Langfristig ist die Langeweile dann auch nicht mehr so wohlig, weil natürlich auch jeder Fortschritt in der Lebensqualität, jeder Fortschritt auch in der Medizin überall natürlich nur durch Widersprüche, durch Auflösen von Widersprüchen, durch immer wieder neue Ideen, die selber wieder widersprüchlich und sehr komplex sind, entsteht. Es entsteht nicht durch ein alternativloses Denken, es entsteht durch ein Denken in Alternativen, in immer mehr Alternativen, die sich immer weiter verästeln. Doch dazu sind diejenigen, die auf die anderen einschlagen, nur weil sie sich über irgendetwas lustig machen oder weil sie auf bestimmten Gebieten irgendetwas anders sehen, vielleicht Teile der Politik, einer bestimmten Politik anders sehen, die auf diese einschlagen, das sind die gar nicht in der Lage. Und sie sind nicht willens. In der Lage wären sie vielleicht irgendwann mal gewesen. Aber heute sind sie nicht mehr willens, das zu tun. Weil es natürlich bequem ist. Eine Politik ist richtig, alles, auch im Detail andere, ist falsch und die Träger. Die sind alternativlos zu bekämpfen. Und das ist eine große Gefahr für die Freiheit. Es ist selbst dann eine große Gefahr für die Freiheit, wenn die Politik, die diese alternativlosen Denker verteidigen, in Einzelfällen mal richtig sein sollte. Weil wenn uns das Denken in Alternativen, das Denken in vielen kleinen Alternativen, der Wille auszuprobieren, der Wille aber auch mal Dinge laufen zu lassen, Dinge an andere abzugeben, die darüber entscheiden, was sie betrifft, wenn dieser Wille nicht mehr da ist, dann gibt es vielleicht wirklich irgendwann keine Alternativen mehr oder kaum noch welche. Und das wäre traurig. Und dahin wollen diese Wütenden, die alternativlos Wütenden, die deren Wut in der Alternativlosigkeit ihres Denkens begründet ist, gern uns alle führen. Aber ich habe doch noch ein bisschen Hoffnung, dass das nicht klappen wird, weil es ist einfach bei vielen Menschen schon eine Tendenz da, doch mal selbst zu denken. Und das empfehle ich auch in Zukunft und auch selbst sich weder sich selbst ernst zu nehmen, noch andere zu ernst zu nehmen und ruhig mal mit den verschiedenen Gedanken, mit vielen Möglichkeiten zu spielen. Und das sollte sich niemand nehmen lassen. Und damit verabschiede ich mich für heute und verbleibe bis zum nächsten Mal und tschüss.